Also ich begrüße Sie. Wir haben vorige Woche mit dem Thema Lesen begonnen. Der Übergang von der Musik, von der großen Vingt-deux-Stelle her zum Lesen ist eben gegangen über dieses Motiv des Inneren, unbewussten Inneren, das der Quell der Kreativität ist. Und das ist innere Buch der unbekannten Zeichen. Das ist der Übergang von den Überlegungen über das Kunstwerk zu der Sache mit dem Lesen. Was das Lesen selbst betrifft, haben wir uns dann gleich auf diese berühmte Strandkorbszene in Combray gestürzt, deren Aufbau ich Ihnen schematisch skizziert habe. Dazu sollte ich jetzt auch schon etwas haben gleich. Entschuldigen Sie, zu blöd. So. Da können aber die schon dazu jetzt, diese Bilder. Wo ich also den Aufbau dieser Stelle Ihnen skizziert habe. Also das ist die Stelle eben in der deutschen Ausgabe 122 im ersten Band. Und dann habe ich Ihnen da diesen Aufbau kurz, Romans, die von der Handlung des Romans ausgelösten Emotionen, Handlung, Emotionsauslösen. Das ist ein wichtiger Punkt, der zweite, auf das kommen wir noch einmal zurück. Und ich habe mich aber dann gleich ganz stark auf diese Interpretation von Woldemann bezogen, an der das Besondere ist, dass sie eben auf den Rahmen, den ersten Leseversuch, der dann ja eigentlich scheitert, in dem abgedunkelten Zimmer konzentriert ist. In diesen wenigen Sätzen, die er da interpretiert, in diesen Rahmen bilden, wird das Verhältnis, wir stürzen uns auf diese Stelle deswegen, weil in diesen ganz wenigen Sätzen genau das Verhältnis jener zwei Gegensatzpaare gestaltet wird, aus denen sich die Paradoxien in dem Konzept des inneren Buchs der unbekannten Zeichen aufbauen. Es sind sozusagen genau die beiden paradoxen Gegensätze in dem Motiv des inneren Buches sind der Innen-Außen-Gegensatz, wo eben paradoxerweise das Unbekannte innen liegt. Also das Unbekannte ist nicht das außerhalb von mir, dass ich erst erforschen müsste, sondern das Unbekannte in mir. Und das andere Paradox ist eben der Gegensatz von, gebildet mit dem Gegensatz von Aktivität und Passivität, wo eben das Lesen, das aktiv-kreative sein soll. Und an der von dem Mann interpretierten Stelle wird diese Konstellation eben nicht theoretisch jetzt weiter analysiert, sondern da wird sie sprachlich dynamisiert. Eigentlich müsste man sogar sagen, schriftlich gestaltet oder dynamisiert. Und der Höhepunkt der Sache ist der Absatz, jetzt habe ich aber da wieder keine Tafel und Zeichnung habe ich auch keine, vielleicht kann ich Ihnen das sozusagen so vor die Nase halten. Der Höhepunkt ist der Absatz mit dem doppelten Vergleich, zuerst des Verhältnisses der Kühle des Zimmers zur heißen Sonne draußen. Kann man das mit was Elektronischem elektrisch bewegen? Kann man das rauf und wieder runter lassen? Das wäre überhaupt super. Na genau, so. Sehr gut. Oder? Ja, höher, dass ich was auf die Tafel malen kann. Genau, das geht dann schon, dieser Bereich da, der reicht dann hier. Danke. Also das heiße Zimmer, das kühle Zimmer draußen, das kühle Zimmer im Verhältnis zu der heißen Sonne draußen, parallelisiert mit dem Verhältnis von Schatten und Lichtstrahl, und das liefert dann eine Bestimmung dieser Kühle, wo die Kühle selbst, die Kühle und Frische des Zimmers verstanden werden kann als Spektakel total de l'été, also das, die totale Anwesenheit, die wirkliche Essenz sozusagen von Sommer. Und dann kommt der zweite Vergleich, in dem die Kühle des Zimmers, das Ziel ist eben, das Ziel, dass man da schon sehen kann, diese Ruhe eben als Aktivität auszuzeichnen. Da wird die Kühle des Zimmers dann letztlich seine eigene Ruhe als eine Aktivität auszuzeichnen. Oder mit den Prädikaten, die einer energischen Aktivität zugesprochen werden, auszuzeichnen. Und ein wichtiger Punkt dabei ist eben die zwei entscheidenden Punkte, Worte in dem ganzen Zusammenhang sind dann dieser Torrent Activité und das Wort Supporté in dem. Darum werde ich Ihnen das dann auch noch, das Französische noch auch kurz vorlesen. Wo eben die ursprüngliche Bedeutung der toten Metapher in diesem Torrent Activité nur dadurch ins Spiel kommt oder benutzt werden kann, weil eben davor schon das Wort von dem Eau Courant, also von dem fließenden Wasser vorkommt. Und da ist die rhetorische Struktur eben nicht eine metaphorische Struktur, entspricht sie nicht dem, was er vorher über die Sache mit den Fliegen gesagt hat und hat es nichts mit dem Herausfinden einer gemeinsamen Essenz zu tun, sondern da ist die rhetorische Struktur sozusagen, beruht wirklich auf kontingenten Verknüpfungen und Beziehungen auf der Zeile und in der Reihenfolge des Lesens. Die Sache ist noch viel komplizierter, als ich sie letztes Mal dargestellt habe bei dem Deman, und sie ist in Wirklichkeit noch komplizierter, als Deman sie darstellt. Ich gebe Ihnen jetzt nicht wirklich eine Interpretation dieses Absatzes als solchen, weil da könnte man ein ganzes Semester drüber reden, über diesen einen Absatz. Ich zeige Ihnen nur zwei, drei Sachen, auf die es ankommt, und mache Sie darauf aufmerksam, dass der ganze Witz der Stelle eben nicht so analysiert werden kann, dass da von zwei verschiedenen Polen her eine gemeinsame Eigenschaft gefunden wird, die dann als eine der Zeit enthobene Essenz dargestellt werden kann, wie Prousts eigene Aussage über die Metaphorik am Schluss dann in der wiedergefundenen Zeit besagen, sondern dass der Effekt viel, viel komplexer und dynamischer ist. Also, der Text heißt eben «Cette obscure fraîcheur de ma chambre était au plein soleil de la rue, ce que l'ombre est au rayon». Also die Frische zu der Sonne draußen, so wie der Schatten zum Lichtstrahl, das heißt genauso luminös, jetzt weiß ich nicht, was das deutsche Wort das da ist, also genauso viel Licht enthaltend. Und brachte meiner Imagination eben das totale Schauspiel des Sommers, das gar nicht so toll gewesen wäre, wenn ich wirklich draußen herumgegangen wäre. Dann hätte ich den Sommer gar nicht so erlebt. Und so, und jetzt kommt ein Strichpunkt und dann sagt er, und so, elle s'accordait bien à mon repos. Diese obscure fraîcheur, ja, ist es, die dann noch das Subjekt ist, passte gut zusammen oder stimmte überein gut mit meiner Ruhe, die, und jetzt gesagt in einer Klammer, dass da les aventures racontées par mes livres eine große Rolle spielen und die Aufregung, die sie ihm verursachen, aber das ist nur in einer Klammer, die macht er dann wieder zu, passte gut zu meiner Ruhe, die so wie, und jetzt ist die Reihenfolge wichtig, dass er da die Reihenfolge umkehrt, dass er das Gegenglied des Vergleichs zuerst nennt, die parallel oder in Ähnlichkeit, paré, au repos d'une main, immobile au milieu d'une eau courante, also ähnlich wie eine unbewegliche Hand in einem fließenden Wasser, dem Schock und der Animation, der Torrent d'Activité Supportet. Also ich würde hier Supportet, das kann alles Mögliche heißen. Aber ich würde es hier, ich glaube, da gibt es nur eine Übersetzung und die haben die, glaube ich, nicht gefunden. Da kann man, da würde ich nach meinem Sprachgefühl, ich habe den ersten Band gar nicht da, ich akzeptiere hier nur das eine Wort standhalten. Ja, nur standhalten. Nicht ertragen, nicht aushalten und nicht alle diese anderen Wörter, sondern standhalten ist das, was das verbinden kann, was dieses Gefühl wiedergibt, das man in der Hand hat und was einem Ansturm oder sozusagen von Aktivität oder von Dynamik gegenüber empfunden werden kann. Natürlich kann man auch sagen, man kann den ertragen, aber dann passt es wieder nicht zu der Hand. Also nur das Wort standhalten, meines Erachtens, kann da wirklich hinhauen. Also so schaut die Stelle aus. Und das ist alles andere als eine wirkliche Analyse oder vollständig, aber das hebt sozusagen ein paar wichtige Züge hervor, dass Sie sich auch irgendwie merken können. Also wir haben hier Fraîcheur. Fraîcheur. Und im Gegensatz dazu, oder was heißt im Gegensatz, im Akkord, in Übereinstimmung dazu, Mon repos, ja? Also das hier ist eine Beziehung des Akkord, ja, Übereinstimmung, ja? So, in Übereinstimmung, ne? Und diese Kühle verhält sich zu der Sonne, so wie Ober zu Rayon, so wie der Schatten zu dem Lichtstrahl, ja? Also Sie haben da hier diesen Akkord zwischen der Fraîcheur und Mon repos, das ist der Großvergleich. Und dann haben wir diese zwei Kleinvergleiche, aber ich habe jetzt mal gesagt, es sind zwei Vergleiche, nicht? Und da ist der eine, verhält sich die Kühle zu der Sonne, die ja eine Hitze ist, wie der Schatten zu dem Rayon. Und da hier wird dem anwesend, was dadurch anwesend wird, ist dieses, da schreibe ich nur ET, also das Schauspiel, die Totalpräsenz des Sommers, nicht? Wird da in der Kühle anwesend. Und hier haben wir entsprechend, meine Ruhe verhält sich. Aber das ist jetzt nicht ein Verhalten, sondern dieses Verhalten ist eben bestimmt durch dieses Supporté, zu dem Torrent d'Activité, TDA ist der Torrent d'Activité, ja, wie die Ruhe der Hand, Repos de la main, ja, zu dem Wasser. So ist die Struktur, wenn man sie einfach so wiedergibt, wie sie ist, nicht? Also dann handelt es das, was die beiden Vergleiche verbindet und zu dem Meta-Vergleich macht, ist hier dieser Akkord zwischen Fraîcheur, Kühle des Zimmers und Ruhe und seine Ruhe. Und so wie auf die Kühle des Zimmers die Hitze des Sommers oder das Licht des Sommers übertragen werden kann, so kann auf seine Ruhe, insofern stimmen sie eben miteinander überein, die Aktivität sozusagen so ein Torrent d'Activité kann dem zugesprochen werden. Und da ist eben der Witz der, dass das nicht wirklich funktioniert. Ja? Also, dass das hier nicht zusammenpasst. Also, Boldemann macht darauf aufmerksam, aber ohne, dass er so ein Schema machen würde, also einerseits ist da dieses Standhalten sehr, sehr wichtig, nicht? Dass das die wirkliche Verbindung zwischen den beiden ist. Und dann sehr wichtig, dass in dem Wort Torrent d'Activité man unbedingt mithören muss, rein lautmalerisch, das Adjektiv Torrid, ganz heiß, brennheiß. Ja? Also so das, was da übertragen wird, eben nicht. Dieses Wasser kann ja kühl sein. Was einem so gut gefällt, wenn man die Hand in ein Wasser hält, in einen kleinen Bach, was so toll ist, wenn man sie da reinhält. Und was man spürt, ist ja das Kühle. Ist ja die Kühle, nicht? Man spürt ja da nicht eine Hitze oder Wärme, aber was er gewinnen will, ist Hitze, Wärme, Aktivität. Und man spürt ja viel mehr das Wasser, in diesem Standhalten spürt man mehr das Wasser und in diesem Standhalten spürt man mehr das Standhalten gegenüber dem Ansturm. Also hitzige Aktivität ist eigentlich, was in diesem Torrent d'activité übertragen wird. Das heißt, sehr, sehr wichtig ist die Verbindung zwischen diesem da, was da unten steht, ET, der Hitze des Sommers, und der Subbedeutung, also der lautmalerisch mitgedachten Bedeutung von Torrid, was die ganze Sache sozusagen erst zu dem macht oder zu dem werden lässt, was er will, nämlich zu der Zuschreibung sozusagen der Prädikate einer energischen, hitzigen, sozusagen gesunden Aktivität zu dem Ausruhen in der Kühle des Zimmers, in dem Lesen. Und da ist völlig klar, dass in diesem ganzen Komplex sozusagen es einfach nicht möglich ist, das von dem, was man liest, sozusagen abzuheben, die ganze Sache. Man muss die Dinge in genau der Reihenfolge lesen und sozusagen entziffern können. Unter den Bedeutungen, die die einzelnen Ausdrücke haben, muss man auch zufällige Kontingenzen, Assoziationen und alles Mögliche mit einbeziehen, um sozusagen die Stimmigkeit dieser ganzen komplexen Figur zu erhalten. Also Paul de Mans Interpretation geht ja ein bisschen in die Richtung, dass es sich hier um ein verräterisches Scheitern handelt. Ja? Dass das sozusagen, das was da vor sich geht, sozusagen etwas ist, was in einer gewissen Weise hinter dem Rücken oder hinter den Absichten des Autors sich eben um das Scheitern sozusagen der Bedeutungen, wenn man es milder ausdrückt, handelt. Ich würde, also ich will da nichts dagegen sagen, ich würde mehr betonen, dass es was Typisches ist. Und dass gerade in dieser unglaublich barocken und verwickelten Anlage, die trotzdem ein Bild ergibt, eben sich das verbirgt oder man darin das sehen kann oder erfahren kann, was mit diesem Entziffern der unbekannten Zeichen gemeint ist. Also man könnte in einer gewissen Weise von der Deman-Interpretation her, könnte man so in etwa sagen, die Proustsche Metapher ist sozusagen von zwei Seiten her umgeben. Also die ist sozusagen, die hat immer dies auf zwei Seiten immer von was anderem begleitet. Auf der einen Seite, die Paul de Man und Proust selber so sehr betonen, die Proustsche Metapher sozusagen als Stilmittel hat immer oberhalb von sich selber den metaphysischen Anspruch der Metapher, also die Einlösung in dieser zeitlosen Qualität, die Notwendigkeit der Verbindung herstellt, dieses Zusammenfassen in dem Ring sozusagen eines bestimmten Stils oder wie er das dann da ausdrückt an dieser späteren Stelle. Und unterhalb baut sie immer auf einem metonymischen Fundament, also auf tatsächlich ein ganzes Teil oder Nachbarschafts- oder Kontiguitätsbeziehungen oder eben den tatsächlichen lautmalerischen Verhältnissen beziehungsweise den Verhältnissen auf der Zeile, auf der man lesen muss, also der Entzifferungsebene. Das ist jetzt noch zu dieser Sache. Jetzt aber noch ein Wort oder ein paar kurze Worte zu der, jetzt lassen wir das wieder runter, da, nicht? Jetzt noch ein paar kurze Worte zu dem, was bei dem Mann so quasi nur an zweiter Stelle vorkommt, nämlich dieses eigentliche Zentrum, diese Strandkorb-Situation. Das ist die Struktur der Strandkorb-Situation, nicht die eben im Unterschied zu der in dem kühlen Zimmer von innen nach außen geht. Ne? Landet er dann bei den Geräuschen, die, was weiß ich, irgendwer da macht, im Garten oder was er da hört von der Küche oder irgend so was Ähnliches. In dieser zweiten Schicht Na, das habe ich jetzt natürlich auch wieder nicht mit. Das ist blöd. Aber okay. Ich habe den ersten Band nicht mitgenommen, macht nichts. Also in dieser zweiten Schicht da geht es eben um diese Emotionen, die Handlung auslöst. Nach diesen grundlegenden Erwartungen, die ich da hatte beim Lesen, kommen les émotions que me donnait l'action à laquelle je prenais part. Also da kam als nächste Schicht, kommen die Emotionen, die Affekte in mir, die von meiner Teilnahme an der Handlung des Romans ausgelöst wurden. Das Packende, wie man so sagt. Ne? Dann sagt er, das waren eben die Ereignisse in dem Buch, das ich las. Und nun ist es natürlich wahr, sagt er dann, dass, so wie Françoise zu sagen pflegte, also die Haushälterin in der Küche, das sind ja gar nicht wirklich parallel, diese Personen, die da diese Handlungen. Und jetzt sagt Proust, aber, gegen die Françoise sozusagen, aber alle Gefühle, Sentiments, durch die wir einer wirklichen Person gegenüber Freude oder Zustimmung oder auch Unglück empfinden, alle diese Gefühle, durch die wir in der Wirklichkeit einer anderen Person Unglück oder Freude empfinden, die produzieren sich oder die entstehen in uns ja auch nur durch die Vermittlung eines Bildes dieser Freude oder dieses Missgeschicks, sagt er. In Wirklichkeit, in der wirklichen Situation mit den anderen Menschen, wo uns ein anderer wirklich reinlegt und wir nicht nur in einem Roman lesen, dass ein Dritter von einem Vierten reingelegt wird, da entstehen diese Gefühle in uns auch nur auf der Grundlage von einem Bild, also gar nicht direkt. Und dann sagt er, und das Geniale bei dem ersten Romancier, l'ingéniosité du premier romancier, das Geniale dessen, der einen Roman erfunden hat, war, dass er die Abkürzung genommen hat. Dass er uns sozusagen die wirklichen Menschen erspart hat und uns direkt sozusagen mit diesen Bildern versieht, die sowieso immer eine Schicht oder so ein Ekran im Sinn, auf dem sich auch unsere realen Beziehungen zu anderen Menschen abspielen. Und jetzt kommt aber der eigentliche Witz, jetzt kommen die zwei eigentlichen Witze, die daran anschließen. Das ist sozusagen nur die das Aufmachen der Klammer. Also das ist die Erfindung des Romans. Und dann sagt er, der eigentliche Witz ist nicht, dass uns der Roman sozusagen auf eine leichtere und schnellere Weise dasselbe geben kann, wie die wirkliche Kommunikation mit den anderen, wie das wirkliche Durchleben von Shakespeare-Dramen oder von Wagner-Opern. Nein, der Roman gibt uns mehr. Das ist das Wichtige, das ist der Punkt, Punkt 1. Der Roman gibt uns mehr, der Romancier kann uns mehr geben als die Wirklichkeit, weil er nämlich die Substanz in den Phänomenen, die uns sonst zwangsläufig immer entzogen bleibt, die Substanz dessen, was der andere für uns empfindet, also von unserem Verhältnis zu einem anderen, bleibt es immer der Teil, der in dem anderen ist, und sich in einer gewissen Weise entzogen. Das, was man sagt, wenn man sagt, man kann in den anderen nicht hineinschauen. Ne? Es bleibt immer sozusagen etwas, umgekehrt gibt es ja bei Proust mal so eine berühmte Stelle, wo er sagt, alles, was wir sehen, ist ja sowieso immer nur das, was wir im Gesicht oder in den Bildern sind, die die anderen von uns haben. Aber das lassen wir weg. Also das ist uns immer entzogen. Das ist nie da. Hingegen, da haben wir immer einen Mangel. Während der Romancier kann das auffüllen. Im Roman können wir vollständige Persönlichkeiten haben. Der Roman kann die Substanz, die uns sonst immer entzogen bleibt, sozusagen kompensieren oder auffüllen. Das ist natürlich eine sehr nachdenkenswerte Sache. Und dann kommt der zweite Punkt, und der ist mindestens genauso wichtig systematisch, dass er sagt, zu dem ersten noch, la trouvaille du romancier a été d'avoir l'idée de remplacer ces parties impénétrables à l'âme par une quantité égale des parties immatérielles. Also, dass dadurch immaterielle Anteile sozusagen der andere da vervollständigt wird. Ne? So, und dann kommt diese ganz tolle Sache. Na, das, weil ich eh schon so viel Zeit versäumt habe mit dem Computer, suche ich das jetzt nicht zum Vorlesen oder so. Dann kommt diese Sache, dass er sagt, der Roman ist noch in einem zweiten Sinn sozusagen der sogenannten wirklichen Erfahrung überlegen, nämlich durch die Beschleunigung. Er gibt uns eine Beschleunigung der Handlung, also sozusagen des Abfolgens emotional motivierter Handlungen, ja, eine Beschleunigung, durch die allein wir überhaupt erst gewisse Gesetzmäßigkeiten des affektiven Lebens wahrnehmen können. Das hat er ganz, ganz toll, beschrieben hier. Also das würde sich auszahlen. Lesen Sie diese Passagen, wie er das beschreibt. Weil da gibt es zuerst schon zwei Stellen, wo er dieses Hingerissensein, dieses Gepacktsein von dem Roman beschrieben hat. Und dann gibt er dem noch so ein theoretisches Fundament, das wirklich alles andere als trivial ist. Er sagt, das ist etwas Notwendiges, etwas ganz Wichtiges, dass wir dadurch sehen können, gewisse Prozesse in unserem eigenen Leben sehen können, die wir nie wahrnehmen würden ohne ein solches Darstellungsmittel, weil sie zu langsam vor sich gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist sozusagen dann schon immer alles vorbei, und das findet man ja in dem Roman auch wirklich. Der Roman beschreibt wirklich genau solche Prozesse, wo etwas so langsam vor sich geht, dass der Betroffene sozusagen gar nicht merkt, was immer erst im Nachhinein merkt. Dadurch kommen eben solche Sachen zustande, wie dass der das Mann die ganze Zeit so eifersüchtig ist und so verliebt in die Odette, und dann ist es, ohne dass er das bemerkt hat, kommt er erst nachher drauf, was da war, dann mag er sie aber schon gar nicht mehr, dann heiratet er sie. Und dann hat man das Gefühl, das ist in dem Roman ja ganz stark gestaltet, als wäre das sozusagen eine Aufgabe für Generationen von Archäologen, hinter der Ehe des Mannes mit der Odette sozusagen überhaupt die ursprüngliche Liebschaft noch einmal zu finden. Die ist vergraben unter weiß ich wie vielen Kilometern von Beton, die ist niemandem mehr zugänglich in Wirklichkeit. Also da hätte ich ein oder zwei, also dass der Roman diese Beschleunigung macht, die eine Wahrnehmungsmöglichkeit überhaupt erst bietet für etwas Bestimmtes. Da habe ich ein oder zwei Stellen gesucht, dass ich versuche es mal mit Anna wenigstens, und wenn mir die nicht befriedigend erscheint, lese ich Ihnen die andere auch noch vor. Aber sonst lassen wir es bei der einen bewenden, wie das in dem Roman selber ausschaut bei ihm. Also der ist wirklich genau nach diesem Prinzip gestaltet. Hätte ich mich nicht, das ist also jetzt, schauen wir mal, genau, da, diese Stelle ist das, das ist schon im letzten Band. Hatte ich mich nicht deshalb immer so sehr für die Träume interessiert, die man während des Schlafes hat, weil sie uns Dauer mit Wirksamkeit kompensierend allein schon dadurch zu einem besseren Verständnis dafür verhelfen, wie viel Subjektives beispielsweise die Liebe an sich hat, dass sie es, und zwar mit fabelhafter Geschwindigkeit, fertigbringen, die Träume, mit fabelhafter Geschwindigkeit, uns, um es vulgär auszudrücken, auf eine Frau scharf zu machen, ja uns während eines Schlafs von wenigen Minuten in Liebe zu einer Hässlichen entbrennen zu lassen, was im wirklichen Leben Jahre der Gewöhnung, Jahre des Zusammenlebens erfordert hätte, ist schon ein Gauner, nicht? Ja, als wären sie irgendwelche von einem Zauberdoktor erfundene intravenöse Liebesinjektionen, wie sie ebenso gut auch solche von Leiden sein könnten. Da wird genau das beschrieben, nicht so, also sozusagen der Roman ist eine epistemologische sozusagen Agentur, eine epistemologische Kategorie. Und wir, also meine Theorie ist ja, dass hinter dieser epistemologischen Kategorie des Romans noch fundamentaler die Eifersucht steht. Also dass der Roman prinzipiell aus der Eifersucht entsteht, bei Proust zumindest. Aber das ist noch eine andere Sache. Also da lese ich jetzt keine andere Stelle mehr vor, weil die ist eh gut. Ne? Was bedeuten diese Verletzungen unserer Erwartungen, wenn man auf Paul dem Mann zurückgehen, dass das Beschriebene das Gemeinte wäre und die zweite, dass auch die normale metaphorische Kompetenz uns an solchen Stellen wie der mit dem kühlen Zimmer uns im Stich lässt. Die Verletzung der metaphorischen Regeln bedeutet für die Leserin sozusagen wirklich einen Zwang in die konkrete Lesesituation. Man muss eben wirklich, wirklich lesen. Das ist der Punkt. Es genügt nicht, etwas zu verstehen. Lesen ist was anderes als verstehen. Ich habe in der Vorlesung, die ich vor ein paar Jahren da schon mal gehalten habe, an dieser Stelle über eine Vorlesungsstunde, also eine, mehr als eine Sitzung, dauernden Exkurs über Wittgenstein eingeschoben und über die Lesestelle in den philosophischen Untersuchungen, wo Wittgenstein sozusagen über das nachdenkt, was Verstehen heißt, und dann sagt, na, das kann man nicht kapieren, da kann man sich nur eine Analogie bieten und vielleicht kann man von der was lernen, das ist das Lesen. Und natürlich können wir damit, wenn wir nicht jetzt eine Petitio Principii begehen wollen, müssen wir dann das Lesen als was anderes verstehen, als das Verstehen, damit wir über das Verstehen was lernen können. Und dann fügt er dort noch einmal, damit das ganz klar wird, für das Lesen noch einmal ein Analogon ein. Also er versucht das Verstehen zu erklären, indem er das Beispiel des Lesens nimmt und dann versucht er das, was er über das Lesen sagen will, noch einmal mit einem noch hineingeschachtelten zweiten Beispiel, nämlich mit einem sogenannten Lesepianola, mit einer lesenden Maschine zu erklären. Und dort wird ganz klar, dass das, was er meint, was wichtig ist, was wir über das Lesen her über das Verstehen lernen können, etwas ist, was eben nicht Verstehen ist. Ja, also das sozusagen, sonst würden wir ja durch das Nachdenken über das Lesen nichts Neues über das Verstehen lernen. Das Lesen muss was anderes sein. Und eben einen Ziffern, also so etwas, eben eine grundlegendere Tätigkeit. Bei Wittgenstein sind diese grundlegenden Tätigkeiten eigentlich immer oder fast immer so Tätigkeiten der Zuordnung. Also der Übersetzung von einem in ein anderes oder der Parallelisierung von zwei Tabellen, sowas ähnliches. Der Zwang in eine Lesesituation, in der wir eben nichts, in der wir lesen ursprünglich müssen, in der wir lesen nicht nur als das Exekutieren von Verstehen. Das ist der springende Punkt. Das ist natürlich bei beiden, bei Wittgenstein wie auch bei Proust, implizit eine sehr, sehr scharfe Kritik an jeder hermeneutischen Theorie des Lesens als Verstehen drinnen. Und daher auch die Attraktivität für diese dekonstruktivistischen Autoren. Also mit einer wie auch immer philosophisch geweihten Kompetenz des Verstehens kann man hier nicht durchkommen. Semantische Kompetenz reicht nicht aus. Ne? Das ist sozusagen der springende Punkt. Das Entziffern des Unbekannten. Auf der anderen Seite kann man hieran auch sehen, inwiefern, in welcher Hinsicht das Schreiben eine riskante Angelegenheit ist. Nicht eben einfach das Aufrufen von Bedeutungen, sondern das Aufs Spiel setzen von Bedeutungen in einem konkreten kontingenten Rahmen. Das Aufs Spiel setzen der Bedeutung auf der Zeile sozusagen. Ja? Oder in einem Raum von lautmalerischen Affinitäten. Also bei Paul de Man finden Sie diese lautmalerische Sache übrigens noch viel stärker als in dem Proust-Teil, in dem Rilke-Teil von Allegories of Reading. Da hat er, glaube ich, dieses über Musik ist da irgendwas. Selbst schreiben heißt sich diesem Risiko aussetzen. Ich vielleicht lese ich Ihnen da gleich was vor, aus einem Text vor, ganz kurz, der sagt nicht dasselbe, dieser Text, den ich Ihnen da vorlese, aber das ist eine wesentliche Quelle, glaube ich, der Inspiration für Proust gewesen bei den Sachen, die er da geschrieben hat. Das ist zweiter Band von, also in meiner Ausgabe der zweite Band von Parerga und Paralipomena von Schopenhauer. Kapitel 23, über Schriftstellerei und Stil. Das ist ein toller Text. Ja, und also ich tue nur ein paar ganz kleine Passagen. Wiederum kann man sagen, der Paragraph 280 zum Beispiel, wiederum kann man sagen, es gebe dreierlei Autoren. Erstlich solche, welche schreiben, ohne zu denken. Sie schreiben aus dem Gedächtnis, aus Reminiszenzen oder gar unmittelbar aus fremden Büchern. Diese Klasse ist die zahlreichste. Zweitens solche, die während des Schreibens denken. Sie denken, um zu schreiben, sind sehr häufig. Drittens solche, die gedacht haben, ehe sie ans Schreiben gingen. Sie schreiben bloß, weil sie gedacht haben, sind selten. Jener Schriftsteller der zweiten Art, der das Denken bis zum Schreiben aufschiebt, ist dem Jäger zu vergleichen, der aufs Geratewohl ausgeht. Er wird schwerlich viel nach Haus bringen. Hingegen wird das Schreiben des Schriftstellers der dritten, seltenen Art einer Treibjagd gleichen, als zu welcher das Bild zum Voraus wild zum Voraus eingefangen und eingepfercht worden, um nachher haufenweise aus solchen Behältnissen herauszuströmen, in einen anderen, ebenfalls umzäunten Raum, wo es dem Jäger nicht entgehen kann, sodass er es jetzt bloß mit dem Zielen und Schießen, Klammer der Darstellung, zu tun hat. Dies ist die Jagd, welche etwas abwirft. Sogar nun aber unter der kleinen Anzahl von Schriftstellern, die wirklich ernstlich und zum Voraus denken, sind wieder nur äußerst wenige, welche über die Dinge selbst denken. Die übrigen denken bloß über Bücher, über das von anderen Gesagte. Sie bedürfen nämlich, um zu denken, der näheren und stärkeren Anregung durch fremde, gegebene Gedanken. Da sehen Sie schon die Sachen, die für Proust interessant waren. Diese fremden Gedanken werden nun ihr nächstes Thema. Daher sie stets unter dem Einfluss derselben bleiben, folglich nie eigentliche Originalität erlangen. Das ist diese Stelle hinten bei dem Buch mit den unbekannten Zeichen, wo er gesagt hat, egal welches Thema, wenn da ein Thema ist von außen, dann wird es nie das werden, was eigentlich den Namen Kreativität verdient. Jene Ersteren hingegen werden durch die Dinge selbst zum Denken angeregt. Daher ihr Denken unmittelbar auf diese gerichtet ist. Das ist natürlich auch der Unterschied gegenüber Proust. Proust ist da weitergegangen, meint eben nicht Dinge außen, sondern in unserem Innern. Unter ihnen allein sind die zu finden, welche bleiben und unsterblich werden. Es versteht sich, dass hier von hohen Fächern die Rede ist, nicht von Schriftstellern über das Branntweinbrennen. Nur wer bei dem, was er schreibt, den Stoff unmittelbar aus seinem eigenen Kopf nimmt, ist wert, dass man ihn lese. Aber Büchermacher, Kompendienschreiber, gewöhnliche Historiker und andere mehr nehmen den Stoff aus Büchern. Aus diesen geht er in die Finger, ohne im Kopf auch nur Transitzoll oder Visitation, geschweige Bearbeitung erlitten zu haben. Ja, also das sieht man schon, das hat er gekannt. Das steht sehr stark im Hintergrund bei dem Proust. Da lese ich Ihnen dann nachher noch ein oder zwei Stellen vor. Lesen als kreative Tätigkeit. Also nicht nur ein Paradox, sozusagen eine kokette Sache, irgendwie mal was anderes sagen oder so, sondern bei Proust ist das die Einsicht, dass Lesen der primäre Modus ist, wie Verstehen von etwas anderem Lesen. Unter Lesen versteht Proust den Modus, mit dem es möglich ist oder in dem es möglich ist, dass das Verstehen von etwas anderem her gesteuert werden kann, als von dem, was man schon verstanden hat. Das heißt Lesen. Lesen heißt, verstehen, sozusagen von etwas her zu steuern oder auf etwas hinzulenken, was nicht von dem bestimmt ist, was man schon vorher verstanden hat. Ja, bitte?
Ja, eine Verständnisfrage. Ist das so zu verstehen, so wie die Aufeinanderfolge von Kinobildern oder von Einzelbildern, dass da quasi daraus diese Synthese oder eine mögliche Synthese entstehen kann?
Naja, so ein bisschen. Ja, also klar, ja. Ja, also bei mir in meinem Text steht jetzt, das sollte uns einen Hinweis auf Schilderlös wert sein. Und natürlich auch vor allem auf diese Kinobücher von ihm, natürlich. Also ich habe es nicht genau auf das habe ich in der alten Vorlesung, habe ich das auch ein bisschen ausführlicher besprochen mit den Kinobüchern. Jetzt habe ich nicht die Zeit, da so extra drauf einzugehen. Also das ist dieser Gedanke, den Deleuze vor allem, also am bekanntesten eben, der bekannteste Lokus, wo man das empfinden kann, ist dieses dritte Kapitel von Differenz und Wiederholung über das Bild des Denkens. Dort die positive Idee, das ist ja hauptsächlich ein kritischer Text, dieses dritte Kapitel, aber die positive Idee, die dort ist, ist die, dass die Kreativität des Denkens sich nur aus einem Zwang von außen, aus einem kontingenten Anstoß heraus entfalten kann. Also da bitte ich Sie jetzt, das aufzupassen, weil das ist wirklich auch für uns hier ein ganz zentraler Punkt in der Vorlesung. Nicht nur sozusagen etwas, was wir jetzt als eine Idee von Deleuze verhandeln. Und bei ihm natürlich auch ein zentraler Gedanke, wo man sehen muss, wo man sich wirklich auch damit auseinandersetzen muss, sage ich jetzt in Fußnote, wie sehr der quer steht zu sehr grundlegenden intellektuellen Vorteilen, die wir haben. Also man erregt leicht Anstoß mit dem, was wir normalerweise da so zu hören und zu sagen gewohnt sind. Insbesondere eben gegenüber dem Vorteil, das mit dem Begriff der Autonomie einhergeht und das Freiheit und Kreativität mit Selbstkontrolle verbindet. Normalerweise denken wir, frei kann nur sein, wer autonom ist und die Kontrolle über sich selbst hat. Frei bin ich und mich selbst kann ich autonom entwickeln und verwirklichen, wenn mir niemand und nichts dreinreden kann, weil ich und nur ich ja weiß, wer ich bin und was ich kann. Das ist so ein Spruch, dem man sich nicht leicht widersprechen traut. Aber dem wird hier widersprochen, diese Einsicht. Ne? Und da kann es natürlich leicht passieren, dass einer sagt, wie das immer, also wirkliche Kreativität und Freiheit ist nur unter einem äußeren Zwang möglich. Kann schon sein, dass einer aufsteht und sagt, was, sie sind gegen die Autonomie des Denkens, ne? Gegen die Freiheit und für den Zwang sind sie. Ne? Das ist ja das Großartige bei Deleuze, dass er da nicht nur eine Sensibilität für solche Sachen hat, sondern auch wirklich etwas daraus macht. Eben in diesem Fall den Gedanken, dass ein Denken, das sich immer nur als Erfüllung eines Bildes versteht, das es schon vorher von sich selbst gehabt hat, eben nie wirklich kreativ sein kann. Also diesen Gedanken, dieses äußeren Anschlusses, das bitte ich Sie jetzt noch einmal wirklich im Kopf zu behalten. Das ist eben dieses dritte Kapitel, L'image de la pensée, also in Différence et Répétition. Ein Text, der wirklich in, das sage ich immer wieder und hoffentlich merkt es irgendwer oder zieht irgendwer auch mal, folgt jemand einmal dem Rat, in einem an sich extrem schwer verdaulichen Buch, das man nicht unbedingt lesen muss. Aber dieses dritte Kapitel ist einfach und schön zu lesen und das sollte eigentlich jeder Philosophiestudent mal gelesen haben. Aber das Interessante ist, dass Deleuze gerade in dem doch noch einige Jahre früheren Buch über Proust genau diese Sachen schon formuliert hat. Also genau in der Auseinandersetzung mit Proust diese Gedanken schon formuliert sind. Da lese ich Ihnen ein kleines bisschen vor aus dem Deleuze, also diese deutsche Übersetzung auf der Seite 16 zum Beispiel, folgendes. Der Irrtum der Philosophie liegt darin, dass sie in uns einen guten Willen zum Denken voraussetzt. Dass sie in uns einen guten Willen zum Denken schon voraussetzt. Einen Wunsch, eine natürliche Liebe zum Wahren. Daher gelangt die Philosophie nur zu abstrakten Wahrheiten, die niemanden in Verlegenheit bringen und zu einer Veränderung veranlassen. Und jetzt zitiert er dann Proust: Les idées formées par l'intelligence pure n'ont qu'une vérité logique, une vérité possible, leur élection est arbitraire. Sie bleiben willkürlich, weil sie aus dem Verstand geboren sind, der ihnen nur Möglichkeit mitgeben kann und nicht aus einer Begegnung oder einer Gewalt, die ihnen Authentizität sichern würde. Die Ideen des Verstandes haben nur den Wert ihrer expliziten und daher konventionellen Bedeutung. Es gibt wenige Vorstellungen, auf denen Proust derart wie auf dieser beharrt. Die Wahrheit ist nie das Produkt eines vorgängigen guten Willens, sondern das Ergebnis einer Gewalteinwirkung im Denken. Das sind schon genau diese Sachen, die dann als seine eigene Idee dann in diesem Différence Repetition ausgeführt hat. Die expliziten und konventionellen Bezeichnungen gehen niemals tief. Tief ist allein die Bedeutung, wie sie in einem äußeren Zeichen eingehüllt, wie sie darin impliziert ist. Der philosophischen Idee von Methode setzt Proust die doppelte Idee von Zwang und Zufall entgegen. Nur was uns zu denken zwingt, gibt uns sozusagen die Möglichkeit, überhaupt kreativ zu denken, aus unserem Denken was zu machen, was nicht schon vorher irgendwo eingestanzt gewesen ist. Der Zufall der Begegnung, der Druck der Zwänge sind die beiden grundlegenden Motive bei Proust. Und dann noch eine Stelle wesentlich später im Buch. Das Denken ist nichts ohne irgendetwas, das es zu denken zwingt, das dem Denken Gewalt antut. Der Dichter lernt, das habe ich was übersprungen, dass das Wesentliche außerhalb des Denkens liegt, nämlich in jenem, was zum Denken zwingt. Das Leitmotiv der wiedergefundenen Zeit ist das Wort zwingen. Eindrücke, die uns zu schauen zwingen, Begegnungen, die uns zu interpretieren zwingen, Ausdrücke, die uns zu denken zwingen. Und dann kommt er tatsächlich ja bis auf diese Stelle, da zitiert er dann die Stelle mit dem inneren Buch der unbekannten Zeichen. Und kommentiert dann noch einmal weiter, nachdem er die abgeschrieben hat, was zu denken zwingt, ist das Zeichen. Das Zeichen ist Objekt einer Begegnung. Aber gerade die Kontingenz der Begegnung steht für die Notwendigkeit dessen ein, was sie zu denken gibt. Der Akt des Denkens, einzig wahrhafte Schöpfung. Übersetzen, entziffern, entwickeln sind die Formen der reinen Schöpfung. Ja, also das ist ganz... Das ist wieder dieses ursprüngliche Paradox, nicht? Das Entziffern, nicht? Wo schon etwas war, aber eben etwas anderes, etwas Unbekanntes, nicht etwas, was wir schon verstanden haben. Also diese antihermeneutische, diesen antihermeneutischen Schwerpunkt da. Ich habe da noch so eine Bruststelle, die das verbindet ein bisschen mit dem... mit diesem Motiv von der Geschwindigkeit und so, wo die lese ich, das ist eine der ganz, ganz berühmten Stellen. Wo sind wir da? Naja, das stimmt schon hier. Dritter Band in der deutschen Ausgabe. Das ist diese ganz berühmte Stelle, wo die Großmutter überrascht. Also, als ich, ohne dass meine Großmutter von meiner Rückkehr in den Salon, in Kenntnis gesetzt war, in den Salon trat und sie beim Lesen antraf, also er beobachtet die Großmutter, ohne dass sie weiß, dass er da ist, sehr berühmte Stelle. Ich war da, oder vielmehr, ich war noch nicht da, denn sie wusste es ja nicht. War sie Gedanken hingegeben, die sie niemals mir gegenüber gezeigt hatte. Von meiner Person war nur der Zeuge, der Beobachter in Hut und Reisemantel, der Fremde da, der nicht zum Haus gehört, der Fotograf, der kommt, um eine Aufnahme von Städten zu machen, die man nicht wiedersehen wird. Was auf ganz mechanische Weise in diesem Moment in meinen Augen zustande kam, als ich meine Großmutter bemerkte, war wirklich eine Fotografie. Einen Menschen, das ist diese Stelle, die auch für den Roland Barthes so ganz eine zentrale Bedeutung hat. Einen Menschen, den wir lieben, sehen wir immer nur in dem Belebten. Das ist jetzt sehr wichtig, jetzt kommt der Gegensatz. Einen Menschen, den wir lieben, sehen wir, ich würde jetzt sagen normalerweise noch einfügen, immer nur in dem belebten System, in der ständigen Bewegung unserer unablässigen Zuneigung, die die Bilder seines vor uns erscheinenden Gesichts gar nicht erst bis zu uns gelangen lässt, weil wir durch unsere Erwartungshaltung, durch unsere Einstellung, unsere Gewohnheiten, die ja immer schon filtern, sondern gleich mit ihrem Wirbel erfasst, sie der Vorstellung zuschreibt, die wir uns von jeher von ihm machen und sie dieser anpasst, mit dieser zusammenfallen lässt. Wie denn hätte ich, da mir die Stirn, die Wangen meiner Großmutter das zarteste und beständigste ihres Geistes bedeuteten, da jeder gewohnheitsmäßige Blick eine Totenbeschwörung und jedes geliebte Gesicht ein Spiegel der Vergangenheit ist, wie hätte ich nicht über alles hinwegsehen sollen, was an ihr schwerfälliger geworden war und sich verändert hatte, wodurch unser Auge selbst angesichts der gleichgültigsten Schauspiele des Lebens von Gedanken beladen, darin den klassischen Tragödien gleich alle Bilder fortlässt, die nicht zur Handlung beitragen und nur die zurückbehält, die deren Ziel verständlich machen können. Wenn aber anstatt unserer Augen ein materielles Objektiv oder so wie ich selber als Objektiv, als Reisender jetzt, ein materielles Objektiv, eine fotografische Platte geschaut hat, dann sehen wir zum Beispiel auf dem Hof des Instituts anstatt eines heraustretenden Akademisiens, der eine Droschke herbeirufen will, nur seinen schwankenden Gang, seine Bemühungen nicht hintenüber zu fallen und so weiter und so weiter. Und dann sehen wir an der Großmutter den Verfall, der uns sozusagen zutiefst erschreckt und sozusagen eine der drastischsten emotionalen Erfahrungen in der ganzen Recherche sozusagen auslöst. Nicht? Das ist dieses von außen, dieses nicht vorweggenommene, nicht? Dieses nur durch das Unbekannte, das von uns nicht von vornherein kontrollierte, kann der Schock ausgelöst werden, der uns sozusagen veranlasst, etwas zu tun, etwas zu entwerfen, etwas zu werden, würde Deleuze sagen, was wir nicht schon vorher waren. Sehr, sehr wichtig ist natürlich dann auch, dass hier dieses Motiv der Geschwindigkeit, das habe ich jetzt ein bisschen übergangen, also dieses Motiv, dass die Sinne schneller sind als das Denken. Ne? Und diese Geschwindigkeit der Sinne, das wäre dann sozusagen das Schließen dieses Gesamtrings, diese Geschwindigkeit der Sinne, die größer ist als die des Denkens, das immer träge ist, die kann uns der Roman sozusagen zurückgeben in seiner Vorstellung. Die kann er supplieren oder ersetzen, diese Geschwindigkeit der Sinne. Jetzt spitzen wir diese ganze Sache mit dem Lesen um noch ein Stückerl zu. Interessanterweise können wir das, indem wir uns auf einen Text noch einmal beziehen, der vor der Recherche liegt, nämlich diesen Einleitungsessay zu Sesame Lillis von John Ruskin unter dem Titel extra veröffentlicht Sur la Lecture, über das Lesen von Proust. Und dazu möchte ich Ihnen, dazu wollte ich Ihnen, das ist die Stelle, wo ich eigentlich Ihnen ein bisschen was aus diesem Schopenhauer da vorlesen wollte. Aber lassen wir das einmal. Vielleicht finde ich an der richtigen Stelle, dann fällt es mir noch einmal ein. Also diese Einleitung zu dem Sesame Lillis von John Ruskin hat Proust 1904 geschrieben, genau in der Zeit, wo er auch mit der Edition und Übersetzung der Einleitung der Bibel von Amiens beschäftigt war. Es ist ganz interessant, dass er während er dort, wie ich das gesagt habe, so ein bisschen hinterfotzig, sagt man auf Wienerisch, gegen Ruskin agiert, in dieser Einleitung zu dem, in dem Lesetext sehr viel offener kritisch ist. Also wo er ganz klar, sehr klar eigentlich sagt, dass er da nicht mit ihm übereinstimmt, dass man gewisse Dinge honorieren muss, die Ruskin sagt, aber dass er anderer Auffassung ist. Ich lese Ihnen ein bisschen was vor. Kennt jemand von Ihnen diesen Text? Das ist eine ganz erstaunliche Sache. Also wenn man sich mit der Recherche beschäftigt, ist man, wenn man die Recherche mal gelesen hat, ist man baff, wenn man da hier zu lesen beginnt. Nicht? Also diese Einleitung fängt damit an, dass er sagt, Es gibt wahrscheinlich unter den Tagen unserer Kindheit keine, die wir so in aller Fülle und so erfüllt erlebt haben, wie die, die wir vorbeigehen ließen, ohne sie überhaupt zu leben, nämlich die wir mit einem Buch verbracht haben. Alles das, was die Tage für die anderen erfüllt gemacht hat, und jetzt kommt eine elendslange Aufzählung, ein Spiel, das wir mit den anderen gespielt haben, ein Freund, den wir getroffen haben, irgendwas Tolles, ein tolles Diner oder irgendein Abenteuer oder so weiter. Alles das verblasst, sagt er, vor dem, was uns auch im Nachhinein als die vollständigste Erfüllung, die wir je erlebt haben und woran wir uns am stärksten erinnern, erscheinen wird, eben an diesen Tagen, die wir mit einem Buch verbracht haben. Damit setzt er mal an. Also das hat auch schon ganz tolle Beziehungen natürlich in diesem Einleitungssatz zu dem Lesen in Combray. Und dann beginnt er aber tatsächlich sozusagen so eine Leseszene zu beschreiben. Und die ist auch ganz, also das lese ich Ihnen jetzt nicht vor, das ist so, wer erinnert sich denn nicht, so wie ich, an solche Leseerlebnisse in den Ferien, wo man im Sommerhaus draußen ist und wo die anderen alle einen Spaziergang machen und ich bin zu Hause geblieben und habe mich da irgendwo verzogen und dann beschreibt er, wie er das ruhigste Winkel im ganzen Haus das Esszimmer ist an so einem Vormittag. Die anderen sind noch in der Kirche und gehen spazieren und in der Küche wird gekocht und im ganzen Haus rennen die Dienstmadeln herum und die Köchin und so weiter. Aber dort, wo dann das Essen sein wird, dort ist niemand und dort kann er sich in ein stilles Winkel und hin und wieder kommt da eine rein und will aufdecken und die Gabeln ordnen und bemerken und sagt, es ist dort nicht so dunkel. Und sagt, lass mich in Ruhe, ich bin da und so, will nicht aus dem Buch heraus und so. Und wie er dann beschreibt, wie das so dahin geht und wie dann wer kommt und sagt, was machst denn du, da warst du gar nicht mit uns und so, habe ich gar nicht bemerkt, dass du gefehlt hast. Und so sagt er, danke. Aber mir hat es eh hier besser gefallen. So, bis zu dem Moment, wo dann jemand sagt, jetzt ist aber wirklich Schluss, jetzt ist Essen. Nicht? Und da muss das Buch weggelegt werden und dann beschreibt er mir dann, also kaum ist das Essen vorbei, zack, schleicht er sich schon wieder. Und dann kommt der Nachmittagsspaziergang und da hat er auch das Buch mit und da verkrümelt er sich unter einem Baum und liest weiter und so. Und dann beschreibt er auch noch, wie er in der Nacht, aber nur in den ganz seltenen Fällen, wo er kurz vor dem Ende eines Buches ist, geht er dann das ganz, ganz hohe Risiko ein, dass er in der Nacht heimlich, wenn er schon schlafen muss, eine Kerze anzündet, damit er das noch zu Ende lesen kann, weil er es nicht aushalten, zu wissen, wie es ausgeht. Nicht? Und so. Also da beschreibt er diese Sache, diese Faszination mit dem Lesen. So fängt das Ganze an. Das entspricht ja auch sehr schön dem, was ich Ihnen gesagt habe, was er da von Ruskin gelernt hat eben, oder bei anderen natürlich auch, also nicht nur bei Ruskin, bei anderen Essayisten, wie man eben sozusagen einen größeren theoretischen Ansatz so einführen kann, dass man von so einem Erlebnis ausgeht. Also diese verschiedenen Orte. So. Und dann kommt er ganz brüsk, dann hört er damit auf und dann geht er ganz schnapp, macht es da und dann sagt er was über diesen Text von Ruskin. Ja. Dieses Buch Sesam and Lilies von Ruskin, das besteht aus zwei Teilen. Das sind zwei Vorträge, die John Ruskin gehalten hat. Der erste dieser beiden Vorträge am 6. Dezember 1864 in einem kleinen Ort in der Nähe von Manchester, anlässlich der Eröffnung der dortigen Bibliothek. Also dort wurde eine öffentliche Bibliothek eröffnet in diesem kleinen Kaff und da haben sie den John Ruskin eingeladen und der hat eine Rede gehalten. Und dieser, ich weiß, ich kann jetzt den Titel nicht auf Englisch sagen, wie der genau heißt, aber weil ich da nur diese französische, diese Proust-Übersetzung habe, da heißt der erste Trésor des Rois, die Schätze der Könige. Der andere Vortrag ist ein paar Tage später gehalten worden und hat den Titel Desjardins des Reines, also von den Gärten der Königinnen, und es hat sich war für einen Frauenverein. Ist für uns nicht wichtig. Ich glaube, der dreht sich auch um das Lesen oder so, aber das weiß ich jetzt gar nicht mal so genau. Der erste jedenfalls, die Schätze der Könige, da geht es ums Lesen, und um, weil das ja eine Bibliothek war, und um die soziale und kulturelle Bedeutung des Lesens in diesem Ruskin-Vortrag. Die allgemeinste Stellungnahme Prousts, ich sage Ihnen nichts mit meinen ganz eigenen Worten, ich paraphrasiere nur den Proust, was der dazu sagt. Ich lese Ihnen auch nicht den Ruskin selber vor. La Thèse de Ruskin resümieren wir so, mit den Worten von Descartes, assez exactement, also vielleicht eben gerade nicht besonders exakt, aber eben mit den Worten von Descartes, que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui ont été les auteurs. Also, die Lektüre eines guten Buches ist wie eine Konversation mit den edelsten und tollsten Leuten, die je gelebt haben. Nicht?
Das ist sozusagen die These von Ruskin. Die These von Ruskin ist, dass wenn wir Minister, Schauspieler, Berühmtheiten, die tollsten Wissenschaftler und was treffen und sozusagen Gelegenheit hätten, mit denen Konversation zu führen, das nie auch nur annähernd so toll ist, wie wenn wir ihre Bücher lesen. Also die Bücher sind sozusagen die beste Konversation, die es überhaupt gibt. Dort sagen uns die Leute ausführlich, genau und ohne Zeitdruck und ohne sozusagen zum Beispiel über uns indigniert zu sein, weil wir ihnen auf die Nerven gehen. Sie haben Zeit genug gehabt, das zu schreiben. Sagen Sie uns, was Sie denken, und wir können mit Ihnen in eine Konversation treten. Also der beste Freund, der direkteste Kontakt, der Frage ist nichts gegen das, was der Eintritt in eine Bibliothek. Wenn wir in eine Bibliothek gehen und uns die Bücher anschauen, sind wir in einem Kreis von Freunden, der sozusagen durch keinen ersetzt werden kann. Das ist die Ruskin-These. Na, jetzt muss ich Ihnen vorlesen, was Proust dagegen sagt. Proust sagt, das ist falsch. Also, Proust ist genau der gegenteiligen Auffassung. Ich habe, sagt Proust, ich habe versucht, in den Fußnoten, mit denen ich den Text begleitet habe, zu zeigen, dass die Lektüre eben nicht mit einer Konversation gleichgesetzt werden kann, und wäre das auch mit den allerweisesten Menschen. Der Unterschied, der essentielle Unterschied zwischen einem Buch und einem Freund ist nicht ihre mehr oder weniger große Weisheit, wie gescheit die sind, sondern la manière dont on communique avec eux, also die Art, wie man mit ihnen kommuniziert. Und die Lektüre ist in einer gewissen Weise, sagt er, das Gegenteil der Konversation, nämlich consistant pour chacun de nous à recevoir communication de notre pensée. Also für jeden von uns bedeutet, die Lektüre bedeutet für den Einzelnen, dass er Mitteilung eines anderen Denkens erhält, aber mais tout en restant seul, aber indem er allein bleibt. Der unglaubliche Vorteil der Lektüre nach Proust ist, dass man allein ist und nicht, dass sie ein Ersatz für die. Das ist der Witz an der Geschichte, dass man ein anderes Denken, dass man einem anderen Denken begegnen kann, ohne, um es ganz platt zu sagen, es mit einem anderen Menschen zu tun zu haben.
dass man einem anderen Denken begegnen kann, obwohl oder gerade während und weil man allein bleibt. Mais tout en restant seul, c'est-à-dire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la solitude. Also ein anderes Denken empfangen, indem man zugleich sozusagen diese Macht, diese intellektuelle Macht oder Mächtigkeit behalten kann, die allein die Einsamkeit einem verleiht und die von der Konversation unmittelbar zerstört wird. Das ist sozusagen seine en continuant à pouvoir être inspiré, à rester en plein travail fécond de l'esprit sur lui-même. Also die Lektüre bietet uns die Möglichkeit, sozusagen unsere eigenen inneren Ressourcen voll auszunutzen, unsere kreativen Ressourcen voll auszunutzen und sozusagen trotzdem etwas aufzunehmen. Ja, das ist wichtig. Ein anderes Denken aufnehmen, aber indem wir paradoxerweise eben zugleich allein bleiben. Also da gibt es noch viel, was man da vorlesen könnte. Das hat er sehr schön ausführlich, besprochen. Ist ein sehr empfehlenswerter Text. Den gibt es auch. Ich meine, diese Rechercheausgabe, diese deutsche, das ist ja eine Gesamtausgabe der Werke Proust. Und ich glaube, der Band, wo das drinnen ist, und das ist, glaube ich, in dem Contre Saint-Beuf, ist das normalerweise mitveröffentlicht. Da müsste auch erschienen sein. Also das, glaube ich, kann man schon auch auf Deutsch lesen. Dieses kleine Ding, das ich da habe und das ich Ihnen ja schon in einer der ersten Stunden mal da die Angaben gegeben habe, das ist sehr hübsch. Das hat auch ein Vorwort von dem Antoine Compagnon. Das ist ein gutes Buch. Und jetzt kommt die Sache, wenn der ich das jetzt auch noch einmal, also nicht nur um Ihnen zu zeigen, dass der das da schon 1904, nicht? Also sehr präzise diese Idee hat mit dem, dass das, was uns das Lesen vermittelt, sozusagen ein Fremdes ist, das uns in der Einsamkeit allein sozusagen trifft. Also nicht nur deswegen habe ich Ihnen das, weise ich Sie darauf hin, sondern wegen dem, was jetzt kommt. Nachdem er das gesagt hat, das wird sogar, da gibt es dann einen Absatz, der hört damit auf, dass er sagt, la lecture est au seuil de la vie spirituelle, also an der Schwelle zu einem spirituellen Leben. Elle peut nous y introduire, elle ne la constitue pas. Also sie konstituiert nicht das spirituelle Leben, aber sie führt uns in ein geistiges Leben ein. Und dann sagt er, die Bücher können, jetzt muss ich doch das schon vorlesen. Es gibt also gewisse Fälle, pathologische Fälle, gewiss gleichsam, einer spirituellen Depression, wo die Lektüre zu einer Art von Kur oder Heilmittel werden kann und einen Esprit paresseux, also einen träge gewordenen, einen erlahmten, würde ich lieber sagen, einen erlahmten Geist wieder zum Leben bringen kann. Und dort können die Bücher die Art eines Psychotherapeuten, das Wort Psychotherapeut kommt hier wirklich vor, spielen. Und dann sagt er, und da formuliert er jetzt dann, was er jetzt formuliert, ist sozusagen ausgehend von dieser Lesetheorie, das Grundplot sozusagen des Bildungsromans der Recherche. Man weiß, dass es gewisse Affektionen des Nervensystems gibt, wo der Kranke, ohne dass irgendein organischer Defekt vorliegen würde, in eine Art von Willensunfähigkeit versinkt. Sozusagen wie in einer Ornière profonde, also wie in einer Groove, sagt man, in einer sozusagen in einer Rinne sozusagen festgefahren, aus der er nicht mehr herauskommen kann, und wo er zugrunde gehen würde, würde ihn nicht eine starke Hand halten und herausziehen. Sein Hirn, seine Gliedmaßen, seine Lungen, sein Magen, alles Organische ist völlig intakt. Es gibt auch keine reale Arbeitsunfähigkeit, keine Manifeste, keine Schwierigkeiten zu gehen, Kälte zu ertragen, zu essen. Aber alle diese Akte des Gehens, des Essens und so weiter, ist der Kranke einfach nicht fähig zu wollen. Er könnte es alles, aber er kann es alles nicht wollen. Il est incapable de le vouloir. Und infolge dieser Unfähigkeit, es zu wollen, wird sich früher oder später dann auch die organische Schädigung einstellen, die den wirklich unfähig macht, zu essen und so weiter. Dann werden seine, weil er nicht gehen wollen kann, wird er nicht gehen, und wenn er nicht geht, wird er dann schließlich auch nicht mehr gehen können, weil seine Muskeln verkümmert sind. Also diese, und da sagt der Orin, existe certains esprits, und nun ist es aber so, dass es gewisse Geister gibt, die man mit dieser Art von Krankheit oder Paresse vergleichen könnten, also die diese Willensschwäche haben und die sozusagen in sowas gefangen sind, dass sie da sozusagen sich nicht beleben können und auch nicht herausfinden können. Und jetzt kommt ihm da so eine tolle Argumentation an der Stelle, wo er sagt, diesen Menschen, die unter dieser Art von Willensschwäche leiden, und das ist ja genau das, was er seinem Erzähler, nicht? Der immer schreiben will und aber nicht schreiben kann, und was auch bei dem Swan diskutiert wird und so, oder sozusagen eine Dramatik ist, dass der diesen Aufsatz nicht schreiben kann über den Vermeer. Und nun ist es so, dass er dann wirklich ganz klipp und klar sagt, aus sowas kommt man nicht heraus. Also wenn einer sich mal in dieser Art von, ein Esprit sich mal in dieser Situation verfangen hat, dann kann er nicht mehr raus. Warum nicht? Weil eine Hilfe von außen ist einfach nicht möglich, weil er ja zu dem Äußeren keinen Zugang hat, weil das ist, was er nicht akzeptiert. Und solange er bei sich selbst bleibt, kommt er auf sich. Also was er braucht, ist eine Hilfe von, was so einer braucht, ist eine Hilfe von außen, die von innen kommt. Ja, das ist die Grundidee. Er braucht eine äußere Hilfe, eine unabhängige Hilfe, die aber nicht von einem anderen kommt, weil er in eine Konversation nicht eintreten kann. Dazu ist er ja unfähig. Also er braucht ein äußeres, ein unabhängiges, das von innen her wirkt. Und das ist die Lektüre. Das ist sozusagen der Witz der Lektüre. Der Witz der Lektüre besteht darin, dass sie es uns ermöglicht, sozusagen einen äußeren Anschluss von innen her zu erfahren. Und das ist die Urkonzeption, die erste wirklich explizite Konzeption sozusagen dieser Sache bei dem Vainteur und mit dem inneren Buch der Unbekannten zeigen und zugleich natürlich die Grundkonstellation, die Ausgangssituation des Bildungsromans, der die Recherche ist. Wie man sozusagen dazu kommt, aktiv zu werden. Jetzt, die Parallele antriebslos und willensschwach zu sein, Sie sehen jetzt auch wieder das mit der Lesestelle da in Combré, ne? Sozusagen, wie es darum geht, sozusagen zu legitimieren, dass das Alleinsein und das Alleinlesen eben etwas Aktives ist, eine aktivitätsfördernde Sache ist. Antriebslos und willensschwach zu sein bedeutet, einsam und asozial zu sein, stimmt nicht. Die Antriebslosigkeit der Depression muss aus der Einsamkeit heraus bekämpft werden, aber aus der Konfrontation mit einem anderen, das in uns wirkt. Das ist sehr, sehr interessant. Ich lasse jetzt vieles weg, was ich da muss man wissen, dass das hat hier wirklich eine ernstzunehmende, sozusagen psychopathologische Seite. Und Proust war in der Art, in der Literatur, die es über diese Fragen gegeben hat, absolut kompetent. Der hat alles gekannt, was es sozusagen da an psychologischen und medizinisch-physiologischen und weiß ich was Theorien gegeben hat. Und da kann man eben auch die Referenzautoren heraussuchen, die wichtigen. Er gibt auch selber da in dem Text, gibt es ein paar Namen und Hinweise von, von Proust auf Autoren. Aber das lassen wir jetzt weg. Das Wichtige ist nur, dass wir hier das Zusammentreffen haben zwischen dieser Idee mit dem Lesen und dieser Grundidee, sozusagen, wie kann die Willensschwäche bekämpft werden, der Auseinandersetzung mit dem fundamentalen Problem der Willensschwäche als Problem der Kreativität, wie es sich für jedes gelungene Leben und nicht nur für den Schriftsteller stellt. Jetzt möchte ich einen Exkurs beginnen, von hier aus, der direkt hier ansetzt, an einem Thema, das da angesprochen ist, mit dieser Entgegensetzung von Einsamkeit und Konversation zu einem Begriff eben, den Ruskin da ins Spiel gebracht hat, nämlich den Begriff der Freundschaft. Also indem Ruskin sagt, die Bücher sind die besten Freunde, bessere Freunde, weisere Freunde, bessere Ratgeber als eine Bibliothek können wir nicht haben. Und Freundschaft und Konversation bilden ja da so eine Einheit. Und jetzt ist es eben so, dass wir gesehen haben, wie Proust sozusagen gegen das Lesen, sozusagen den Witz des Lesens eben gerade nicht in der Konversation, sondern in der Vereinzelung sieht. Und jetzt sage ich Ihnen was zu der anderen Front, an der er da tätig ist. Nämlich er ist nicht nur dagegen, sondern er ist auch direkt gegen diesen Begriff der Freundschaft als solchen. Bei Ruskin, die Bücher sind unsere besten Freunde, nicht nur in dem Sinn, dass sie die verlässlichsten sind, die nicht hinter unserem Rücken irgendwelche Intrigen schmieden oder sowas, sondern vor allem, dass sie die wertvollsten sind, mit denen man Freundschaft wollen kann. Dagegen stellt sich Proust mit dem Gedanken, dass wir dort, wo es darauf ankommt, für uns, wo es um unser Leben geht, sozusagen, einen Freund überhaupt nicht brauchen können, dass uns der gar nichts nützt. Sei es, dass in der Depression unser Problem ja genau darin besteht, dass wir die Ebene des sozialen Austausches gar nicht betreten können, auf der Freund hilfreich würde, sei es, dass in der Lähmung unserer künstlerischen Kreativität nur ein Impuls in unserem Inneren etwas bewirken kann und nicht das gute Zureden des anderen. Nicht? Wie man in meiner Jugendzeit, da haben wir immer diesen Witz gemacht. Zuerst haben wir es gesagt und dann haben wir es als Witz gesagt. Nicht? Sei kreativ. Das braucht man am wenigsten natürlich an. Dadurch wird man nicht kreativ, dass einer sagt, sei kreativ. Oder dass man versteht, was der meint. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese zweite Front im Gesamtkonzept der Recherche eben in dem Zusammenhang Liebe, Freundschaft, Eifersucht und Erkenntnis. Das ist ein Faden, der eben die Themen der Lektüre, Kreativität der Freundschaft verbindet. Um die Bedeutung der Sache zu unterstreichen, könnte man noch, das übergehe ich jetzt, jetzt bin ich ja schon bald wieder mit meiner Zeit zu Ende, aber es gibt eine Stelle in der Recherche, wo er auf diese Ruskin-Übersetzung eingeht. Das ist eine ganz seltene Stelle. Es gibt in der Recherche eine Stelle, wo dieser Text, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, erwähnt wird. Das ist ganz interessant. Das ist im Ende, im letzten Band. Der Schneider Chupin, der mit dem Charlus dann so ein Langzeitverhältnis hat, wo er den auch dann betreut, in dem seinem Verfall letztlich, über dessen Lippen kommt das Zitat. Das steht an einer ganz exponierten Stelle, ist das am Ende der Szene in dem Bordell, quasi Bordell, wo der Erzähler hat eben noch heimlich beobachtet, wie sich der Baron Charlus also an ein Bett hat fesseln und auspeitschen lassen. Und es gibt auch eine Assoziation mit den Geschichten aus Tausend und einer Nacht und so. Und das, was der Chupin sagt, ist eine Andeutung, die der sagt etwas, was der Erzähler dann selber entwickelt. Das ist ganz toll. Also der Erzähler sagt dann dazu, der Chupin sagt etwas und der Erzähler sagt dazu, il faisait allusion à une traduction de César Melliste Ruskin, que j'ai envoyé à Monsieur de Charlus. Also, das steht in der Recherche drinnen. Jupien hat eine Anspielung gemacht auf eine Übersetzung von Sesame le Lys, die ich an den Baron Charlus geschickt habe als Geschenk. Also das sagt, dass das ein wichtiger Text ist, nicht? Den, auch noch, wie er die Recherche schreibt. Sonst, also von der Sorte gibt es 5 Stellen in den ganzen paar tausend Seiten, wo er sozusagen wirklich so etwas Reales hinweist. Also über das Thema der Willensschwäche lese ich, da können Sie sich schon denken, da gibt es genug Stellen. Also es gibt vor allem im Zusammenhang mit, was weiß ich zum Beispiel, mit der Gilbert-Geschichte, wie er da in die Gilbert verliebt ist und die ganze Zeit will er was schreiben, er selbst, der Erzähler. Und sich immer sagt, das kann er nicht, also solange er da nicht durchgedrungen ist, solange er die nicht geküsst hat oder solange er da nicht einen Liebesbeweis hat, der hat es so aufgeregt, da kann er nichts schreiben. Und dann ist es soweit, dann wird er dort eingeladen, dann ist er dort der Gast und kann mit ihr reden und spielen und mit den Eltern reden und spielen. Und dann hat er das, dann hat er den Erfolg und dann, jeden Augenblick, also wo er frei hat, da setzt er sich hin, richtet sich die Feder her und das Papier und macht ihn erst, hupft schon wieder auf und nichts wie ihn zu der Familie Swann und so. Und wird auch nichts geschrieben. Nicht? So. Und da gibt es dann so Stellen, wo er da solche Reflexionen hat, über diese, wo er über sich selbst so, wo der den über sich selbst genauso schreiben lässt, wie so einen Esprit, der sozusagen alles zum Vorwand nimmt, um nicht sozusagen wirklich was zu machen oder aktiv zu werden. Aber nächstes Mal erzähle ich Ihnen eben was über diesen zweiten Aspekt, wo Konversation nicht nur einfach sozusagen als die Hintergrundfolie, gegen die diese Vereinzelungssache abgesetzt wird, eine Rolle spielt, sondern direkt das Ziel ist. Also wo er direkt gegen die Freundschaft als eine hinderliche und schädliche Sache spricht. Und wenn ich mich recht erinnere an meine Pläne, dann wird dann als nächstes, sage ich dann was über Erinnerung. Und am Schluss nochmal kommen wir dann noch einmal auf diese Freundschaftssachen zurück mit der Eifersucht. Also für heute, danke.